Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich mache das jetzt mal so halb blind, weil ich meinen eigenen Rückkanalbildschirm noch nicht sehe. Der ist auch immer noch blau, aber ich bin drauf, oder? Dann moderiere ich einfach. Das ist ein bisschen ungewohnt, wenn ich mich nicht selbst sehe. Das klingt auch ein bisschen komisch. Hallo, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe mit mir heute Thorsten Lehmhüß. Wir sprechen über Ubuntu allgemein, anlässlich von Ubuntu 18.04,
genau.
Das heute herauskommt. Das kann man gleich noch mal ein bisschen erklären. Also wir haben natürlich hier mit der Heise Show, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das Problem haben, sage ich mal, dass wir eine feste Sendezeit haben. Gut, das geht dem klassischen Fernsehen, dem wir ja so eifrig nacheifern, ja genauso. Noch ist die Version nicht da.
Nee, die soll heute kommen. Typischerweise kommt sie, glaube ich, meistens zwischen 2 und 4 Uhr am Nachmittag. Aber das kann auch manchmal ein bisschen später werden. Ja, aber eigentlich sind die relativ verlässlich damit, dass sie ihre vorgeschlagenen Zeiten und Tage einhalten. Ja.
Genau, also vor allem ist aber für uns wichtig, dass sie jetzt sehr verlässlich sind mit dem, was drin ist.
Genau.
Darum geht es aber, das können sie selbst im letzten Moment.
Im letzten Moment kann immer noch mal was Dummes passieren, aber im Großen und Ganzen fasst man im letzten Moment nichts mehr an, was irgendwas Größeres kaputt machen will. Das wär ja verrückt. Also
ja.
Ist einfach die Gefahr zu groß.
Ja, ich gucke immer noch auf meinen Bildschirm. Liebe Technik, der ist immer noch nicht da. Der wird auch nicht kommen, kriege ich gehört. Gesagt, okay, das wird jetzt für mich, also falls ich irritiert gucke, dann liegt das da dran. Aber wir gucken jetzt da drauf. Erstmal können wir ja schon über diese Version reden. Also ich habe das jetzt auch gerade mitgekriegt. Man sieht ja, dass die Meldung auch schon viel Interesse bewirkt. Genau. Ist das jetzt allgemein, weil es Ubuntu immer viel Interesse bewirkt, oder diese Version ist ein bisschen besonders, weil es halt ein mit Langzeit-Support ist?
Also allgemein gehört sicherlich Ubuntu zu den Distributionen, die meisten Leute interessiert und die auch eine der populärsten Distributionen ist. Vielleicht auch eine der, oder vielleicht auch die meist eingesetzte, wenn man Android nicht als Linux-Distribution sieht. Und tatsächlich hat Canonical letztens mal irgendwas gesagt, dass irgendwie, ich glaube, mehr als die Hälfte der Leute auf diesen Langzeitversionen sind. Aber ganz sicher, ganz genau kann ich mich an die Zahl auch nicht erinnern. Also es gibt ja alle halbe Jahre Versionen, so wie 17.10, 17.04 und alle 2 Jahre, so wie heute, kommt dann einfach eine Langzeitversion, bei der Teile der Distribution dann 5 Jahre gepflegt werden.
Also die kommen alle 2 Jahre raus, werden aber 5 Jahre lang unterstützt. Ist das, da muss man sich das so vorstellen, dass die Leute, also die letzte war 16.04. Die
letzte Langzeit, ja.
Also offensichtlich ist ja schon so, dass die Nutzer dann auch wechseln und nicht 4 Jahre warten oder 4,5, sondern, also wirkt zumindest so vom Interesse her.
Ja, ich denke auch. Also viele Linuxer sind dann ja doch an neuerer Software auch interessiert und die so ein bisschen dahinter sind, die wechseln dann doch auf die neue Version. Wobei sie das wahrscheinlich auch noch nicht jetzt sofort machen, sondern viele warten, glaube ich, ein bisschen. Und tatsächlich wird Ubuntu 16.04 das Update auch erst anbieten in ein paar Monaten, wenn 18.04.1 rausgekommen ist. Erst dann wird es automatisch angeboten. Aber die interessiert sind an neuerer Software, so, die können einfach jetzt schon sagen, können in ihre Softwareverwaltung, in ihren Update-Manager gehen und sagen, okay, ich will jetzt das Update auf die neue Version.
Okay, und was sind denn die Neuerungen? Die interessiert sind an den neuen, an der neuen Version, hast du gesagt. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen? Das ist ja oft sehr, sehr speziell.
Die größte Neuerung ist tatsächlich, wenn man von 16.04 kommt, ist, dass es eine andere Bedienoberfläche ist. Bisher war es halt so, dass dieses Unity-Standard-Bedienoberfläche war. Das war seit, glaube ich, 2011 oder 2012 so, 2011.
Okay,
damals hat es GNOME abgelöst und vor einem Jahr hat Canonical gesagt, okay, dieses Unity, das war eine hauseigene Entwicklung, die hatten da sehr viel mit vor, aber dann haben sie gemerkt, das wird einfach doch zu teuer und dann haben sie das eingestellt und dann sind sie jetzt wieder auf GNOME zurück, haben aber diesen GNOME-Desktop angepasst, damit der so ein bisschen wie dieses Unity aussieht. Und das heißt, auf den ersten Blick sieht der Desktop ganz ähnlich aus, die Bedienoberfläche, aber wenn man genauer hinguckt, ist halt doch ein bisschen was anders und da muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Da haben wir aber tatsächlich in CT vor einem halben Jahr schon einen Artikel zu gehabt. Damals bei 17.10 wurde dieser Umstieg schon gemacht. Das heißt, einige haben das da schon hinter sich gebracht. Und dieser Artikel ist jetzt auch tatsächlich auf ct.de kostenlos abrufbar. Der erklärt genau, wie man das Ganze benutzt.
Genau, also weil es jetzt halt für die Nutzer der Umstieg kommt, die eben diese Langzeitversion benutzen. Wir können ja jetzt schon mal, weil es tatsächlich schon die ersten Fragen gibt, können wir ja auch hier mal ein bisschen gucken, weil das ist natürlich die Aufforderung an unsere Zuschauer auch wieder, stellt Fragen. Thorsten ist der Experte. Und vorhin war auch, ich glaube, in der Mail hatte ich schon die Frage, also tatsächlich auch nicht nur zu Ubuntu, weil Ubuntu hat eine ganze Menge, ich sage jetzt mal Anhängsel, verschiedene Ubuntu-Versionen, die auf Ubuntu basieren. Kann man, wie sagt man das am besten?
Ich sage mal, Ubuntu ist eine Distributionsfamilie und das, was viele Leute mit Ubuntu, mit dem Namen assoziieren, ja, ist eigentlich der Ubuntu Desktop. Wenn man auf den Webseiten von Canonical oder Ubuntu genau hinschaut, steht da auch manchmal Desktop. Mhm. Das ist eben die Hauptvariante, eben die mit dem, die den Unity Desktop benutzt hat. Und es gibt dann natürlich auch noch den, zum Beispiel den Ubuntu Server, der hat gar keine grafische Oberfläche. Ja, und dann gibt es halt noch welche mit anderen Oberflächen, eben mit KDE Plasma, das ist dann Kubuntu, mit Mate Desktop, das ist dann Ubuntu Mate und. Und
da gibt es, glaube ich, 5 oder 6 Stück. Also zumindest so jetzt, ich würde mal sagen, grobe Fragen dazu kann man ja, wenn wir hier mal sind, weil die werden wahrscheinlich keine eigene Heise-Show bekommen.
Nee, aber die
frage ich dich jetzt.
Aber viele der Features, also einige der Features, die ich dann hier anreiße, betreffen dann sozusagen alle diese Distributionen, wenn man irgendwie was, wenn es um den Unterbau geht, Kernel oder Live-Patch-Dienst oder so, das betrifft dann alle. Einige sind dann aber praktisch spezifisch für Ubuntu Desktop. Ja. Genau.
Okay, weil die erste Frage von Tarnwiesel war schon mal, auf was sollte ich beim Update von 16.04 auf 18.04 achten? Im Prinzip hast du es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, dass man wahrscheinlich wartet, bis das Ubuntu einem das selbst anbietet. Oder?
Das kommt darauf an, wie abenteuerlustig man ist. Also eigentlich ist das schon zu einem ganzen Stück getestet, aber wie das halt immer so ist mit Software, im Feldtest, je mehr Nutzer, die das Ganze nutzen, desto mehr Probleme werden noch gefunden. Dann kann man sich halt entscheiden, ob man das Risiko eingehen will, dass man im Rahmen des Feldtests unter Umständen einige solche Probleme auch selber damit konfrontiert wird, oder dass man erst andere Leute das sozusagen aussitzen lässt und dann ein bisschen wartet, weil es hat sich zwar ziemlich viel getan, aber wenn man einfach nur im Internet surft, Texte schreibt und nicht irgendwas braucht von dem neuen Ubuntu, dann funktioniert es eigentlich mit dem 2 Jahre alten genauso. Wenn man jetzt aber jetzt irgendwie ein neues Notebook kauft oder einen neuen PC neu installiert, dann würde man natürlich immer zur neuen Version greifen.
Ah, das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, dass ja diese 5 Jahre wahrscheinlich bei der meisten Hardware reicht, dass man die Hardware sowieso mit auswechselt.
Darüber kann man diskutieren. Also im Serverumfeld ist tatsächlich bei Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Enterprise Linux, da wird 10 Jahre gepflegt. Das heißt, da ist es dann tatsächlich so, dass du deine Server einrichtest und das Betriebssystem bleibt da drauf, bis du die Server wegschmeißt. Obwohl da die Serverzyklen auch teilweise schneller weggeschmissen werden, aber da sind tatsächlich noch längere Support-Zeiträume normal.
Hier, die Frage ist dann so ähnlich von Daniel Faust, der mehrere Headless-Server hat. Also ich verstehe, das sind welche ohne...
Das sind ohne grafische Ausgabe, ohne Monitor praktisch angeschlossen. Ja.
Und der fragt, ob man die einfach so upgraden kann. Also einfach so upgraden geht, glaube ich, sowieso nirgendwo nie.
Naja, auch da kommen wir wieder, es ist Software, es besteht ein Risiko und man muss sich halt überlegen, braucht man irgendwelche von diesen Vorteilen der neuen Version, profitiert man irgendwo von, und wenn man die nicht sofort, wenn es da keine Gründe gibt, dann würde ich tatsächlich eher einfach mal warten, weil dann gibt es ja keine großen Gründe. Ja.
Genau. Was wären denn noch andere Sachen? Du hast jetzt die grafische, also ich sag mal das, also grafische Begrüßung, die ändert sich, aber wie sieht es denn unter der Haube aus, was du auch vorhin so angedeutet hast? Ist das sehr speziell oder gibt es da auch größere Sachen?
Ja.
Snap. Die Snaps.
Ja, die gab es auch schon bei 16.04 tatsächlich.
Ach so, okay.
Und tatsächlich ist es so, also wer das nicht am Schirm hat, Snaps, das ist sozusagen ein neues Format, um Linux-Anwendungen auszuliefern, das auch von Canonical vorangetrieben wird. Und da ist es so, das ist darauf ausgelegt, dass diese Snap-Pakete unter unterschiedlichen Distributionen laufen. Und idealerweise so ein bisschen so wie diese Docker-Container, damit das ist für Serverdienste mehr gedacht, diese Container, dass man diese Container einmal schnürt und die laufen unter x-beliebigen Distributionen, und so ähnlich versucht Snap das auch, nur eben für grafische Anwendungen. Und Snap ist tatsächlich bei 16.04 eingeführt worden, aber da tut sich natürlich viel über die Zeit. Ach so. Und das ist dann ein bisschen so wie beim Apple iTunes, oder heißt es noch iTunes?
Ich bin oder
App Store. Oder Google Play Store. Dass es da einfach einen Store gibt, wo Anwendungen rumliegen. Und tatsächlich ist der dann auch bei Ubuntu 16.04 der gleiche. Das heißt, wenn man jetzt aus dem Snap Store ein LibreOffice holt bei 16.04, dann kriegt man genau das gleiche Snap-Paket, wie man es jetzt auch unter 18.04 bekommt, eben mit der aktuellen Version. Und das ist auch tatsächlich ein Vorteil von diesen Snaps, also nicht von dem Paketformat an sich, sondern wie das betreut wird oder wie das gepflegt wird. nämlich dass man über Snaps typischerweise aktuelle Versionen von Software bekommt, eben jetzt LibreOffice 6.0 zum Beispiel, während die Software in der Distribution typischerweise auf dem Stand bleibt, wo sie jetzt ist.
Die das müsste man dann per Hand updaten, oder?
Das ist tatsächlich ein Unterschied zur Windows-Welt. Software, die zur Distribution gehört, also die als Debian-Paket bei Ubuntu eingespielt wird, die aktualisieren, ist nicht so ganz einfach. Da braucht man nämlich idealerweise wieder ein Paket, was genau zur Distribution passt.
Ach so, okay.
Und deswegen macht man das nicht so schnell, wenn es keinen guten Grund gibt. Und das ist eben mit Snaps anders, weil da die so eine Abstraktionsstrich zur Distribution ist, ist es da ungefährlicher und einfacher, das zu aktualisieren und dann so ein neues LibreOffice ranzukommen. Das ist eigentlich vor allen Dingen für Windows-Nutzer attraktiv. Eben da ist es ja auch total normal, dass man irgendwo hingeht und man nimmt sich LibreOffice runter und installiert das. Und dann will man auch die aktuelle Version. Ja. Und das ist halt bei Linux nicht ganz so einfach, wenn man nicht so tief einsteigt. Wenn man tief eingestiegen ist, dann weiß man immer, wo man irgendwie ein neues LibreOffice als Debian-Paket herkriegt oder als RPM-Paket, um das einzuspielen. Dann ist das kein großes Problem. Aber wenn man eher so ein Neuling ist, dann denkt man, wieso hänge ich den jetzt hier eben bei Ubuntu 16.04 zum Beispiel auf LibreOffice 5.1 immer noch fest? Das ist doch zwei Jahre alt. Ich hätte jetzt gerne die Version 6.0 und das löst halt Snap.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber in dem Artikel habe ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du da auch einen Screenshot, wo, wenn man jetzt nach einer bestimmten Software sucht, also du hattest, glaube ich, mit Firefox gemacht, findest du halt beide Versionen, also quasi die...
Dann findet man sozusagen den Firefox, der aus den Repositories als Debian-Paket kommt und den, der per Snap daherkommt. Und tatsächlich bei Firefox ist es egal, weil Browser haben halt tatsächlich, wie soll man sagen, so viel Sicherheitsschwächen, dass alle Distributoren vor ein paar Jahren, das ist glaube ich so ungefähr 5-6 Jahre her, aufgegeben haben, zu versuchen, den Browser auf irgendeiner Version zu belassen. Das heißt, die machen auch liefern, beim Browser kriegst du immer neue Versionen. Okay. Egal, wie du es eingespielt hast.
Aber die Frage, die ich trotzdem habe, vielleicht dann für neue Nutzer wäre, wenn man das jetzt hat, vielleicht nicht nur bei Browsern, sondern bei anderen Versionen, dass man zwei Versionen sieht, also was wäre denn dein Tipp, was man benutzen soll? Also wie du es gesagt hast, würde ich jetzt sagen, wenn es eine Snap gibt, ist das richtig?
Snaps ist eigentlich das Wort.
Dann sollte man die Snap nutzen.
Tatsächlich ist im Moment zum Beispiel bei LibreOffice der Versionsstand der gleiche. Ich würde tatsächlich eher dazu raten, es aus den Apt-Repositories einzuspielen, weil das ist sozusagen genau auf die Distribution abgestimmt.
Okay.
Das ist auch einfach ein System, das hat sich seit vielen Jahren etabliert, das ist in der Linux-Welt normal. Das klappt auch alles, während Snaps, gut, sie sind jetzt 2-2,5 Jahre alt, da hakt es doch manchmal hier und da dann doch nochmal. Und da gibt es auch Nachteile. Also zum Beispiel ist es so, die neue Ubuntu-Version spielt 4 Anwendungen, die zum Desktop gehören, die relativ klein sind, jetzt als Snap auf. Und wenn man die normalerweise einspielt als Up-Paket, brauchen die so ungefähr 16 Megabyte. Und wenn man die als Snap einspielt, brauchen die fast ein ganzes Gigabyte. Und es kommt noch besser.
Okay, noch besser.
Wenn man die per Debian-Paket einspielt, dann starten die beim ersten Mal auch so in 1-2 Sekunden. Und die Snap-Pakete beim ersten Mal brauchen ein bisschen. Da dauert es fast je nach System 10-15 Sekunden, bis sie das erste Mal starten. Obwohl das ein Taschenrechner ist. Das ist eine ganz simple Anwendung. Das sind so die kleinen Schwächen, wo es mit Snap einfach nochmal hakt.
Heißt das beim ersten Mal nur das
allerersten Mal.
Also, ja. Ach so, okay. Aber
da werden so Caches eingerichtet für die Schriftarten und so und deswegen dauert das
okay. so lang. Aber also die Dateigröße finde ich jetzt auf jeden Fall ein sehr gewichtiges Argument. Aber genau deswegen haben wir dich.
Aber wenn du halt jetzt noch auf Ubuntu 16.04 bist und du willst halt gerne ein neues LibreOffice, dann ist die Dateigröße dann auch egal.
Ja, okay.
Und auch der Start, die Startzeit. Das ist dann ja nur beim ersten Mal, genau.
Okay, du hattest noch andere Sachen aufgezählt, die jetzt neu sind. Also das Snap war ja gar nicht neu, das war jetzt nur meine.
Ja, da tut sich halt ständig was. Was halt neu ist, du hattest eben schon mal angerissen, diesen Willkommensbildschirm. Das heißt, bei Ubuntu Desktop, also dieser Hauptvariante, kriegt man jetzt direkt nach der Installation so einen neuen Begrüßungsbildschirm. Und da ist es so, dass man jetzt direkt den Live-Patch-Dienst von Canonical aktivieren kann. Und damit kriegt man Sicherheitskorrekturen für den Kernel. Und die werden zur Laufzeit eingespielt. Das heißt, bisher war es so, wenn der Kernel, der sozusagen das zentrale System von deinem Ubuntu ist, wenn da eine Sicherheitslücke war, dann wurde ein neues Paket eingespielt und musstest neu starten.
Ja.
Und das kannst du dir jetzt sparen mit diesem Dienst, der für bis zu, der modifiziert sozusagen den Kernel, während er läuft. Das ist sozusagen, krass, als würde ein Automechaniker während der Fahrt.
Ja, ja, genau. Ja, deswegen sage ich krass.
Das klingt scary, aber das ist gar nicht so, es ist schon komplex, aber wenn man das sozusagen für einen Kernel einmal eine bestimmte Sicherheitskorrektur anwendet, dann geht das halt auf einem Rechner genauso wie auf einer Million. Das heißt, wenn Canonical das da macht, dann ist das nicht so schwer. Die Krux bei dem Ganzen, das klingt jetzt alles ganz toll. Das ist aber meines Erachtens eher so für Systeme im HPC, also im Rechenumfeld, interessant, die, was weiß ich, 4 Wochen, 8 Wochen eine wissenschaftliche Berechnung machen, wo du keine Chance hast, die zu unterbrechen oder die zwischenzuspeichern oder auch neu zu starten. Das heißt, da kannst du diese Lücke dann zur Laufzeit stopfen. Aber auf dem Heimrechner ist es halt so, dass du eigentlich sowieso gelegentlich einfach mal neu starten solltest. Du musst erstmal stellst du dabei sicher, dass praktisch alles immer noch geht. Sonst startest du nach 2 Monaten neu und merkst, es geht nichts mehr. Und dann hast du irgendwie so ein Zeitfenster von 2 Monaten, wo irgendwelche Änderungen was kaputt gemacht haben. Und dann steht man meist doof da und findet die Ursache nicht mehr. Und das Wichtigste ist, dieser Live-Patch-Dienst ist halt nur für den Kernel. Das heißt, wenn ein anderes zentrale Element von deiner Linux-Distribution, eben die zentrale C-Library, die glibc, das ist sozusagen das, wo alle Programme drauf, alle C-Programme typischerweise mitarbeiten, wenn die ausgetauscht wird, weil da eine Sicherheitslücke ist, dann ist es so, dass die Programme, die laufen, noch die alte Version weiter nutzen. Das heißt, wenn du deine Programme nicht neu startest, dann bist du auch eine Woche oder zwei, nachdem du die Sicherheitskorrektur für das Paket eingespielt hast, für diese Lücke unter Umständen immer noch angreifbar. Das heißt, auch das ist ein guter Grund, ab und zu einfach mal neu zu starten.
Okay, ja, ich verstehe. Aber klar, natürlich, hast du aufgezählt, es gibt bestimmte Anwendungen, da ist das eben keine Option, wenn man halt wochenlang laufen lassen muss.
Genau, aber tatsächlich, auch im Serverumfeld ist es eigentlich so, dass man eigentlich heutzutage die Infrastruktur so auslegt, dass eigentlich es kein Problem ist, wenn ein Rechner mal neu startet oder so. Das ist eigentlich good practice, dass man das so macht. Und deswegen, der Hauptvorteil ist dann eigentlich, glaube ich, dass man sich den Zeitpunkt aussuchen kann, wann man neu startet. Okay, dass man einfach sagen kann, okay, nee, ja, ich spiele mir jetzt zwar schon den Security-Fix ein für den Kernel, aber neu starten tue ich dann erst in 3 Tagen, weil es mir dann erst besser in den Kram passt.
Okay, ist das was andere Linux-Versionen auch haben?
Das ist tatsächlich so, die eben erwähnten Enterprise-Linux von Red Hat und SUSE, die lassen sich das richtig happig bezahlen, weil das halt auch relativ viel Aufwand macht, diese Live-Patches, also dieses Modifizieren zur Laufzeit zu erzeugen. Und die sind ja im Unternehmensumfeld und für die ist das sozusagen eine Aufpreis.
Das ist Sache. Eins von denen, genau.
Genau. Und Canonical bietet das für bis zu 3 Rechner kostenlos an. Aber da, um das zu kontrollieren, zwingen sie sich halt, dich bei denen zu registrieren. Und das ist auch ein Teil von diesem Willkommensbildschirm.
Ah, also das war ja vorher, gab es nicht so eine Abfrage zumindest.
Naja, jetzt kommen wir schon zum nächsten Teil des Bildschirms. Also diesen Live-Patch-Dienst, da kann man auch einfach sagen, ach nee, das will ich nicht.
Ja.
Dann muss man auch nicht dieses Konto bei Ubuntu One anlegen, sondern macht dann einfach weiter. Aber dann ist tatsächlich jetzt noch, kommt eine Abfrage, da will Canonical Daten über die Installation erfassen. Das heißt, da wird tatsächlich angezeigt, okay, hilf mit Ubuntu besser zu machen und schick uns ein paar Daten über dein System. Ich habe jetzt gerade gar nicht so genau im Kopf, was, aber ich glaube Prozessor und so ein paar Sachen zur Hardware stehen drin. Man kann sich dann tatsächlich auch netterweise gleich anzeigen, was wohlgemerkt im ersten Report enthalten ist, der an Canonical gesendet ist. Und gesendet wird, was da enthalten ist, das kann man genau sehen, was da steht.
Aber die nächsten dann nicht mehr.
Was dann in den nächsten drin steht, ist mir noch nicht so ganz klar. Das muss ich jetzt in den nächsten Tagen sehen. Und tatsächlich ist eben standardmäßig ausgewählt, dass man das möchte. Das heißt, wenn man das eben nicht möchte, dass Canonical erfährt, wie man das System eingerichtet hat, dann muss man da auf Nein klicken. Das ist halt Opt-out.
Ich überlege jetzt gerade, wie es bei anderen Sachen ist. Also von Windows-Nutzer sind das wahrscheinlich öfter gewohnt, dass man halt aufpassen muss.
Sagen wir mal,
aber aus dem Linux-Umfeld ist das...
Im Linux-Bereich war das lange, lange verpönt und böse, böse, böse. Da wären vielen Leuten sozusagen die Hutschnur hochgegangen.
Ja.
Tatsächlich hat sich das in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert. Bei Mozilla Firefox ist es zum Beispiel auch so. Der sendet heutzutage auch bei vielen Linux-Distributionen auch Daten. Und tatsächlich weist er da auch nur relativ dezent drauf hin. Da ist meist unten am Bildschirmrand kommt manchmal so, wir schicken Mozilla Daten. Und wenn man das dann wegklickt, passiert das auch. Das heißt, das ist eigentlich noch viel dezenter. Insofern kann man sagen, Ubuntu ist da noch, sagt einem deutlich, was da passiert. Aber wie gesagt, dass man nicht genau weiß, was in den nächsten Reports steht, und ist schon ein bisschen komisch. Und tatsächlich habe ich auch gefunden beim Näheranschauen, dass eben Fehlerberichterstattungen, wenn ein Programm abstürzt, jetzt auch automatisch übertragen werden im Hintergrund. Und das muss man offenbar separat deaktivieren. Das ist eben, wenn ein Programm abstürzt, das ist sozusagen ein Core-Dump, also Informationen über das Programm an Canonical. Und da sie behaupten, dass da eigentlich keine privaten Daten drinstehen sollen, aber da kann auch einfach mal ein Passwort oder so drinstehen. Ja. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber das müsste man sich auch nochmal deutlicher, genauer angucken, was da übertragen wird.
Okay, also deswegen ist dieser Willkommensbildschirm schon wichtig für die Nutzer jetzt, dass sie sich das genau angucken. Kennt das ja oft, dass man vielleicht zu schnell rüberklickt.
Ja, genau, dass man da einfach, es ist schon ziemlich deutlich, da kann man dann auch relativ einfach auf Nein klicken, aber es ist sozusagen vielleicht, jetzt ist es erstmal das, und wir haben das ja bei Windows und anderen Betriebssystemen und anderer Software gesehen, am Anfang ist es immer noch ein überschaubares Maß und mit der Zeit wird es immer mehr.
Ja.
Als Windows XP, die Älteren erinnern sich vielleicht, rauskam, da war es noch so, dass die Leute darüber aufgeregt haben für jede kleine Anfrage, die an Microsoft geschickt wurde. Allein nur, wenn es um Zeitsynchronisation geht. Und das sind Sachen, da macht sich heute keiner mehr Gedanken drüber. Und so ist das, passiert das bei Linux vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr.
Ja.
Aber es gibt auch im Linux-Bereich natürlich dann Distributionen, die da sehr aufpassen und die das vielleicht Leuten, die auf ihre Privatsphäre sehr bedacht sind, da entgegenkommen, indem sie sowas weitestgehend versuchen abzustellen. Ja.
So, jetzt gucke ich nochmal auch, was du gesagt hast. Das Live-Patching haben wir schon. Ich muss jetzt gerade mal selbst gucken, aber gab es nicht auch noch irgendein, ich sage jetzt mal, Problem mit verschlüsselter Kommunikation beim Installation?
Mit der Verschlüsselung bei der Installation. Ist es so, bisher gab es eine relativ einfach aktivierbare Option bei der Installation. Irgendwann kommt da ja der Bereich, wo man den Nutzer anlegt, wo man ein Passwort festlegt. Und da konnte man einfach sagen, meine Daten verschlüsseln. Und dann ist das passiert. Und diese Option ist verschwunden, weil die Software, die davon genutzt wurde, nicht mehr so richtig gut gepflegt wird.
Ja.
Und das heißt, wenn man jetzt verschlüsseln will, muss man eine verschlüsselte Partition einrichten. Und das ist im Installer nicht so einfach. Das hakt auch immer mal wieder. Und es gibt auch Systeme, das habe ich tatsächlich noch nicht so genau verstanden, hier im Testlabor, da wird mir diese Option manchmal einfach nicht angeboten. Das scheint, wenn die Partitionierung ein bisschen komplexer ist oder so, dann bietet er diese Option zum Verschlüsseln nicht an. Und das ist tatsächlich so ein Basisfeature, was eigentlich jede Distribution können müsste heute und die auch andere Distributionen einfach viel, das machen die viel einfacher und viel eleganter als Ubuntu.
Und hättest du jetzt das Gefühl, das klingt ja eher so, dass was nicht zu Ende entwickelt wurde oder nicht,
also tatsächlich,
oder zu Ende gedacht?
Tatsächlich ist es so, dass Ubuntu, gerade beim Installer, da hat sich relativ wenig in den letzten Jahren getan. Auch beim Desktop. Gut, es gab diesen Umstieg jetzt von Unity auf eben diesen neuen Ubuntu-Desktop, der so ähnlich aussieht. Der war halt nötig, weil sie das Unity aufgegeben haben. Aber ansonsten habe ich manchmal den Eindruck, bei der normalen Version stagniert es ein bisschen. Da sind andere Distributionen mittlerweile aktiver und beteiligen sich auch mehr an der Entwicklung von neuen Techniken, von der alle Nutzer profitieren, während Ubuntu da irgendwie so ein bisschen träger geworden ist. Zum Beispiel gab es, was viele Linuxer wollen, ist eben Software Rates einrichten bei der Installation oder tatsächlich Logical Volume Management, dass man sozusagen Partitionen dynamisch hin und her schreiben kann, so okay. grob gesagt. Das ist auch bei vielen anderen Distributionen yeah. Standard. Das sollte der grafische Installer von Ubuntu Desktop auch bekommen. Das wurde 2012 schon versprochen. Und das ist bis heute nicht passiert.
Okay, das sind 6 Jahre.
Ja, das ist, da haben sich ein bisschen die Prioritäten verschoben. Dann war halt die Priorität tatsächlich dieses Unity und das Ubuntu Phone. Da haben sie sich darauf konzentriert. Da ist vielleicht beim Installer nicht so viel passiert. Aber irgendwann muss man da halt auch ran. Sonst überholen einen
ja.
Es ist tatsächlich, als Ubuntu vor 12 Jahren sozusagen das Licht der, nee, noch mehr als 12 Jahren, 14 Jahren das Licht der Welt erblickt hat, da waren sie einfach eine sehr attraktive Distribution, weil sie einige Sachen besser gemacht haben. Und mittlerweile ist es eher so, dass sie eigentlich gar nicht mehr so viel besser sind als die anderen, aber sie sind halt sehr bekannt und dadurch kriegt man halt auch viel Software dafür und findet auch in Foren relativ viel Hilfe. Das ist natürlich für viele Anwender auch wichtig.
Ja. Und woran liegt das? Kann man das irgendwie festmachen? Also warum lassen sie das schleifen? Oder?
Also reingucken in Canonical kann man nicht so richtig, weil die Firma auch nicht an der Börse ist. Das heißt, man kommt auch noch weniger an Zahlen und interne ran als bei anderen Firmen. Aber tatsächlich plant Canonical an die Börse zu gehen, beziehungsweise Mark Shuttleworth, der Gründer von Canonical und Ubuntu, hat vor einem Jahr in einem Interview gesagt, okay, wir wollen mit Ubuntu an die Börse, deswegen machen wir das Unternehmen fit, einfach auf die profitablen Bereiche oder das, was Profit verspricht. Und das war damals auch tatsächlich der Grund, warum sie dann diese Unity-Entwicklung und Ubuntu Phone eingestellt haben, weil das halt sehr aufwendig war. Und das hätte noch viele Entwicklungsjahre wahrscheinlich gebraucht und viele Ressourcen, um das richtig in Gang zu kriegen. Deswegen haben sie da einfach gesagt, das streichen wir. Und wenn man dann nochmal ein bisschen genauer an dieses Interview und diese Bekanntgabe reinguckt, dann merkt man, dass er da wieder betont, dass der Server und der Desktop wichtig ist, aber dass er vor allen Dingen Produkte für die Cloud hervorhebt. Also Sachen, die mit OpenStack, Kubernetes laufen, das ist halt mehr so für die großen Rechenzentren. Da sind sie offenbar profitabel, da machen sie auch Geld. Und da hat sich womöglich der Fokus so ein bisschen hin verschoben. Und sie versuchen halt im IoT-Bereich, also Internet of Things, Fuß an Boden zu kriegen. Da haben sie einen Ubuntu Core, das ist praktisch für so, was weiß ich, für so ein Router, dass du da so ein Modulsystem hast. Und dass du da deine Software per Snaps ranholst. Da versuchen sie auch Geld profitabel zu werden. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da fokussieren sie einfach jetzt drauf, weil Ubuntu war ja eigentlich ursprünglich nicht zum Spaß angetreten, sondern auch durchaus als Firma, die Geld machen wollte. Am Anfang wollten sie halt gegen Red Hat und SUSE anstänkern im Serverbereich. Das hat halt nicht so richtig geklappt. Im Desktop-Bereich mit einem Desktop-Betriebssystem kann man nicht so richtig groß Geld verdienen, wobei das die...
Vor allem, wenn man es kostenlos anbietet, den meisten Nutzern,
naja,
oder?
Es gibt ja zum Beispiel Notebooks mit vorinstalliertem Ubuntu. Da gibt es dann zum Beispiel Verträge zwischen Dell und Canonical, die dann, wo Dell dann praktisch Geld an Canonical bezahlt, so, dass Ubuntu da gut drauf läuft. Aber dann natürlich muss Canonical dann auch Entwicklerressourcen reinstecken. Ja, und da verdienen sie sicherlich auch Geld. Also da sagen wir mal so, da kommt Geld rein. Ob das wieder aufwiegt, was sie in die Entwicklung pumpen müssen, ist natürlich was anderes. Das weiß man nicht so genau.
Also und dieser Erklärungsversuch, sage ich jetzt mal, weil du hast ja zu Recht gesagt, wir können nicht reingucken, würde ja zumindest andeuten, dass das zumindest in naher Zukunft jetzt für Desktop-Nutzer nicht besser wird, sage ich mal. Also dass sie nicht viele Ressourcen reinstecken, um aufzuholen oder zu überholen vor allem. Also wenn diese Erklärung so...
Wenn stimmt, das so ist.
Die naheliegend, also die zumindest schon naheliegend klingt.
Ja, wobei sie kriegen natürlich auch die ganzen Verbesserungen, die Open Source Community oder halt auch die Mitbewerber entwickeln. Okay, also da stimmt, war zum Beispiel jetzt Thunderbolt Support, das ist jetzt zwar nur so ein Detail, aber neue Notebooks haben ja diese Stecker manchmal, dass das in der Oberfläche gut integriert wird, dass das... dass da sozusagen Sicherheitsabfragen kommt, ist das Gerät, was ich jetzt angeschlossen habe, darf das oder so. Das sind ja so die Details, damit es überall funktioniert. Das kriegen die dann ja frei Haus, weil das in die Desktop-Umgebung integriert wird, die sie jetzt nutzen. Früher mussten sie das ja alles selber nachprogrammieren für Unity. Und oder ein anderes Beispiel, beim Linux-Kernel tut sich ja immer haufenweise. Da hast du zum Beispiel in den letzten 2 Jahren sind die AMD-Treiber viel, viel besser geworden. Das heißt, heute braucht man sich da nicht mehr mit proprietären Treibern drum ärgern. Und das kriegen sie alles frei Haus. Da müssen sie jetzt...
Okay, klar.
Weil das sozusagen irgendwo in der Community entwickelt wird. Also die AMD-Treiber entwickelt zum Beispiel AMD selber. Und das heißt, da wird sich schon das eine oder andere tun. Aber sie sind halt nicht mehr so der Überflieger, wie sie waren, als sie rausgekommen sind. Da waren sie einfach viel besser als die anderen. Und jetzt haben die anderen aufgeholt und sie sind nicht mehr so der Überflieger. Deswegen ist das jetzt nicht mehr so...
Ja, ich verstehe. Also wie gesagt, ich finde es ja zumindest aber naheliegend als Erklärung auch für Nutzer, die sich darüber vielleicht dann auch Gedanken machen. Weil du hast es auch, wenn ich es jetzt richtig habe, in dem Artikel so ein bisschen... ausgeführt, dass es halt an ein paar Stellen irgendwie so wirkt, als wäre das nicht zu Ende.
Genau, das geht schon mit dieser Willkommensschirm, den ja wirklich jeder vor die Nase kriegt. Ja. Der ist tatsächlich in den Vorabversionen erst vor einer Woche oder vor 10 Tagen erschienen. Und dann haben sie in der Zeit noch irgendwie rumgedreht. Das ist eigentlich ein Unding. Bei anderen Distributionen würde das nie machen. Die würden in den letzten 7 Tagen nur noch Dinge anfassen, die wirklich nötig sind. Oder manchmal haben die das Release schon 5 Tage vor dem Freigabetermin eigentlich fertig und dann fassen die schon gar nicht mehr an, nur um es ausreichend zu verteilen. Also und wenn man sich diesen Willkommensschirm dann ansieht, dann sieht man auch die Folgen, weil der ist zum Beispiel noch nicht vollständig
übersetzt. Genau, das hast du gesagt, dass die Übersetzung nicht...
Und es sind viele so kleine Details, wo es irgendwie hakt. Oder sie hatten jetzt, ich habe jetzt gar nicht mehr in den letzten Versionen nachgeguckt, also vor ein paar Tagen fehlten tatsächlich auch noch die Korrekturen, die für diese Prozessorsicherheitslücke Spectre. Da braucht man eben ja diese Microcode-Updates.
Ja.
Und die kann Linux auch ja selber einspielen. Und eigentlich war vorgesehen, auch bei Ubuntu, dass Ubuntu die automatisch einrichtet. Aber das passiert auch seit Wochen nicht. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt auf den letzten Metern noch nicht gemacht haben, aber auf jeden Fall leiden da Nutzer dran. Ja. Wobei es ist halb so schlimm, der wesentliche Schutz ist schon da. Diese Microcode-Updates machen den Schutz noch etwas besser.
Genau, ja, natürlich. Aber es geht halt um gerade die Details. Und wenn man vor allem mitkriegt, dass es halt früher nicht so war. Bei Ubuntu.
Genau,
ja. Ich würde jetzt noch mal kurz zurückkommen, weil Leser auch natürlich hier also sehr fleißig diskutieren auf YouTube. Jetzt kam noch mal eine Frage zu dieser Verschlüsselung, die du vorhin angesprochen hast. Und zwar von Bernodin fragt, braucht man das wirklich? Reicht es nicht, einfach Home zu verschlüsseln? Also die.
Naja, Home, bisher konnte man seine Nutzerdaten verschlüsseln. Das heißt, es war das Verzeichnis sozusagen verschlüsselt. Ja. Und das geht einfach nicht mehr. Gut, diese Software liegt noch darum, aber eben wenn Ubuntu sagt, ach, die wird nicht mehr so richtig gut gepflegt, dann wäre ich da auch vorsichtig und würde die auch nicht unbedingt einsetzen. Das heißt, es reicht, von der Lösung würde ich tatsächlich langsam weggehen. Die ist also, wenn man ein Update macht, kann man die sicherlich nochmal weiter nutzen. Aber wenn man neu installiert, sollte man sich vielleicht was anderes überlegen. Und dann muss man halt eben Home oder das ganze System verschlüsseln, also die Partition, wo das draufkommt. Und das System muss man nicht unbedingt verschlüsseln, aber eben die Home-Partition würde ich auf jeden Fall verschlüsseln. Eben was weiß ich, wenn das Gerät irgendwann die Festplatte ausgebaut wird oder so ein bisschen kaputt geht, dann weiß man einfach, okay, das schmeiße ich jetzt weg und in den Schlüssel kommt da keiner an Daten. Da muss ich jetzt nicht mit dem Hammer oder mit der Bohrmaschine die Festplatte oder die SSD kaputt machen. Und tatsächlich auch, meines Erachtens ist es auch sinnvoll, tatsächlich die Root-Partition zu verschlüsseln oder beziehungsweise also das System selber. Weil im ETC-Verzeichnis landen auch manchmal WLAN-Passwörter oder solche Sachen. Dass, wenn man da irgendwie sich beim WLAN verbindet, dann fragt er manchmal zum Beispiel, oder steht irgendwo für alle Nutzer zugänglich oder nur für dich. Und wenn man sagt für alle Nutzer, dann landen die halt im ETC-Verzeichnis. Und wenn das nicht verschlüsselt ist, dann könnte halt jeder da irgendwie dieses WLAN-Passwort auslesen oder ein VPN-Sachen dann da teilweise auch.
Ja, okay, ich verstehe, aber vor allem für mich klingt es halt auch ein bisschen, also nur jetzt die Nutzerdaten zu verschlüsseln, ist wahrscheinlich auch für das System vielleicht ein bisschen schneller, wenn man alles verschlüsselt.
Verschlüsseln ist auf modernen PCs eigentlich nicht mehr so eine große Performance-Bremse. Das machen Prozessoren so nebenbei, vereinfacht gesagt. Ja. Auf Smartphones sieht das noch ein bisschen anders, aber eigentlich muss man sich da nicht groß um Performance sorgen.
Ich muss jetzt mal kurz, ein Leser schreibt, er hat seit Ubuntu 6.04 nur Updates gemacht.
Das kann man machen. Also der wird tatsächlich, wenn er von 6.04 kommt, dann hat er wahrscheinlich noch eine 32-Bit-Installation.
Nee, das hat er, steht hier, hat er gewechselt. Hab sogar den Umstieg per Update gemacht. Allerdings händisch, da das nicht supportet
war. Ja, sowas habe ich auch mal gemacht. Das kann man mal machen, aber ja.
Okay, so, jetzt wollte ich trotzdem auch noch mal gucken, was hast du noch was, wo du sagst, das ist jetzt auch wichtig in der neuen Version?
Hatten wir, also was bei Snaps ein bisschen untergegangen ist, ist tatsächlich, ist aber auch eigentlich nichts Neues, wenn ich genau darüber nachdenke. Da ist tatsächlich so, da gibt es übrigens noch ein Konkurrenzformat, was so ähnlich funktioniert, was tatsächlich auch eigentlich ein bisschen älter ist, auch wenn das nicht so bekannt ist. Das nennt sich Flatpak. Da ist tatsächlich auch so eine, wieder so eine Konkurrenzsituation, wie das häufiger mal ist bei Techniken, die Canonical vorantreibt. Und das wird noch ganz spannend zu entwickeln, welche von diesen beiden Formaten sich da durchsetzt. Da ist tatsächlich bei Snap noch ein bisschen das Problem. Das Angebot ist da im Moment, glaube ich, größer und vielleicht auch sogar ein bisschen interessanter, aber Snaps funktionieren bislang nur unter Ubuntu so richtig gut. Unter anderem hakt es noch und den Snap Store, der wird von Canonical kontrolliert. Das heißt, das ist so ein bisschen, die wollen halt...
So wie Apple und Google.
Wie Apple und Google wollen die da sozusagen irgendwie ihre 30% dann hier und da abgreifen. Also nicht bei den kostenlosen Anwendungen, aber bei denen, die Geld kosten. Und das schmeckt natürlich gerade den größten Konkurrenten, also Red Hat oder SUSE sicherlich nicht, dass da eben praktisch ein Konkurrent versucht, die Kontrolle über die Softwareauslieferung zu bekommen. Gut, die könnten einen alternativen Snap Store entwickeln. Sowas gab es auch schon mal rudimentär, aber es wurde eingestellt worden. Ja. Aber das sind so Sachen, woran es mit Snap so ein bisschen hakt, warum es in der Community teilweise nicht so gut ankommt. Das wird noch interessant. Wird noch interessant zu sehen, wie das noch weitergeht.
Ja, okay.
Und was wir auch noch nicht hatten, war, hatten wir Wayland und Wayland?
Nein, das hatten wir. Noch nicht. Also wir haben am Anfang über diesen Wechsel der Grafik, ist das Wayland?
Genau, das ist tatsächlich diese Desktop-Oberfläche. Das ist so, das nennt sich Ubuntu Desktop und ist basiert halt auf GNOME-Techniken. Und bei Linux, grafischen Benutzeroberflächen für Linux war es immer so, die wurden traditionell immer mit dem X-Server ausgegeben. Mhm. Das heißt, der läuft da drunter, der sorgt dafür, der schickt das Bild sozusagen weiter und. Und bei 17.10, also von einem halben Jahr, wo auf diesen Ubuntu Desktop und GNOME gewechselt wurde, wurde dann auch gleich auf dieses neuere Wayland gewechselt, was den X-Server, wo gemeinhin gesagt wird, es ersetzt den X-Server, aber tatsächlich ist das gar nicht der Fall. Es macht ihn praktisch überflüssig.
Okay.
Man kommt sozusagen, man macht den Grafikstack schlanker, dadurch ist theoretisch auch mehr Kontrolle möglich und mehr Performance. Und da hakt es aber noch mit. Nicht so sehr mit Wayland direkt, sondern tatsächlich so ein bisschen auch mit der Software drum zu. Da ist zum Beispiel die Google Hangouts oder Skype, da gibt es ja so Screensharing-Funktionen. Das funktioniert mit Wayland noch nicht so richtig. Oder mit diesem Wayland, mit dieser Wayland-Betriebsart von dieser Desktop-Umgebung. Und deswegen haben die Ubuntu-Leute da nochmal zurückgerudert und haben gesagt, okay, wir machen jetzt bei 18.04 machen wir nochmal den Desktop wieder standardmäßig mit dem X-Server. Aber der Plan ist weiterhin bis spätestens 2004 auf Wayland zu wechseln.
Okay, aber das sind ja 2 Jahre mehr.
Das sind 2 Jahre mehr, ja. Aber die 2 Jahre helfen halt tatsächlich eben noch die Feinheiten eben bei der Wayland-Unterstützung in der Linux-Software daran zu arbeiten und gleichzeitig eben auch an externen Apps wie Skype oder so, dass die sich auch so einstellen. Das geht ja immer nicht von heute auf morgen. Das ist so ein Henne-Ei-Problem.
Ja. Okay. Also ich sehe jetzt zumindest erstmal nicht noch direkte Fragen an dich, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Es wird sehr viel diskutiert, aber es ist sehr untereinander. Du hast ja hier auch noch so.
Was habe ich denn noch? Es gibt noch einen neuen Server-Installer.
Ja, das heißt.
Also wie gesagt, es gibt eben den Ubuntu Server,
der
ohne grafische Bedienoberfläche ist und dafür gibt es einen neuen Installer. Und das ist auch wieder so eine Sache, das ist zwar irgendwie hübscher, moderner, aber tatsächlich fehlen da auch wieder viele Funktionen, die erfahrene Nutzer gerne wollen. Eben, da gibt es auch wieder Verschlüsselung, allein Software Rates und so ein paar Sachen funktionieren da noch nicht. Dadurch ist er für einige Leute komplett raus. Und tatsächlich kann er noch nicht mal in existierende Partitionen installieren. Das heißt, wenn ich vorher meine Partition anlege mit einem Partitionierungsprogramm oder so und sage, da will ich mein Ubuntu drin haben, dann kann der das nicht. Also das wirkt auch noch so ein bisschen halbgar, ja. Aber tatsächlich gibt es den alten, gibt es noch eine zweite Variante von dem Server und der nutzt den alten Installer und der kann das alles noch. Ja.
Okay, ja, also das klingt auf jeden Fall alles so, dass es ne, also schon so ein bisschen zu beobachten ist, wie das vor allem für, also jetzt, also das ist natürlich jetzt schon mehr auch Firmenkunden, also Server sind jetzt, ist jetzt ja, nicht unbedingt der Privatanwender, oder?
Für deinen Heimserver vielleicht, ja. Ja, okay. Auch da ist Ubuntu sicherlich beliebt.
Aber vor allem, und das sind ja auch unsere Zuschauer größtenteils, würde ich mal sagen, die Privatnutzer.
Da wäre ich nicht, aber egal.
Ach so, okay, ja, kann ich ja natürlich auch. Ich habe ja
meine, unsere Firmen-Admins gucken ja, hier vielleicht stimmt. auch mal rein. Also, ja. Das ist.
Also, auf jeden Fall wollte ich ja ausführen, dass die Privatanwender das jetzt vielleicht eher noch mal beobachten werden, wie das jetzt so weitergeht, genau. Dann mit Ubuntu, wenn sie es.
Ich meine, solange Ubuntu alles tut, was sie wollen, ja. gibt es ja auch keinen Grund zu wechseln, ja. weil es ist. Alles läuft ja unter dem Schlagwort Linux und die verschiedenen Linux-Distributionen, was weiß ich, Fedora, OpenSUSE, Mint, Arch, die sind Debian, die sind halt schon irgendwie ähnlich, aber irgendwie auch anders. Das heißt, wenn man da wechselt, muss man halt auch wieder ein bisschen Bereitschaft mitbringen, ja. sich umzulernen. Und gewisse Dinge sind dann, ein paar Sachen sind immer besser und ein paar Sachen sind immer schlechter. Ja. Und wenn man irgendwas benutzt und damit gut klarkommt, würde ich dann tatsächlich sagen, dann muss man sich überlegen, ob man diesen Aufwand wirklich machen will.
Vor allem können wir dann ja vielleicht nochmal die Frage, die ganz am Anfang hier auch im Chat gestellt worden war, nochmal angehen, dieses, wie soll ich wechseln, dass man das ja zumindest, wenn man als Langzeitpflegekunde, LTS-Kunde oder Nutzer, dass man da ja ruhig aus noch mal ein bisschen warten kann und gucken kann, dass zumindest der Willkommen-Bildschirm vielleicht mal komplett übersetzt ist.
Ja, gut, das wird, da würde ich jetzt sagen, das wird.
Das wird ja kommen.
Ja, das wird kommen, sicherlich. Das ist dann tatsächlich, kommt dann im Juni, glaube ich, die erste Überarbeitung. Das nennt sich dann 18.04.1. Da werden dann solche Feinheiten typischerweise korrigiert. Genau, da kann man einfach noch mal ein bisschen.
Also vor allem für, also ich stelle mir den Nutzer, der Langzeitsupport präferiert, ja immer so vor, als jemand, der jetzt, dem es nicht darum geht, immer das Aktuellste zu haben, sondern das Lauf, also das, was am fehlerfreisten lange läuft.
Also das würde, ja, was, ja, vielleicht. Ich glaube, es ist eher, dass die Leute keinen Bock haben auf Updates.
Ah, okay.
Das ja, gut, Updates, aber dann, machen, Updates ja. machen halt immer Arbeit und selbst bei den besten Updates ist es so, dass irgendwas geht meistens dann doch danach nicht. Oder man muss umlernen oder so, ja.
Genau, und da wäre doch dann jetzt mein Fazit, dann kann man mit diesem Update ja noch ein bisschen warten.
Ja.
Genau, genau. Das ist doch ein schönes Fazit. Und dann würde ich nämlich auch sagen, dass wir hier sehr viel beantwortet haben und die Diskussion trotzdem auch noch nicht beendet ist. Und wir werden das einfach beobachten. Und wir hatten Ubuntu jetzt noch vor gar nicht so langer Zeit. Wir haben ja schon bei der 17.04 drüber gesprochen.
17.10 war es, glaube ich.
Oder 17.10.
Das war, glaube ich, als der Umstieg dann kam.
Genau, das war der Umstieg. Das war im November. Und ich hatte jetzt schon auch die Überlegung, wie interessant ist das überhaupt für unsere Zuschauer, jetzt direkt schon wieder, sage ich mal, drüber zu reden. Aber diese Frage ist jetzt direkt schon mal ganz klar beantwortet, weil ich sehe, wie viel Interesse Ubuntu hervorruft. Von daher werden wir das alles weiter beobachten und auch weiter in der Heise Show aktuell drüber sprechen. Vielen Dank, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Heise Show. Ciao.
Ciao.